Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Gold, das war das große Ziel von Florian Wellbrock bei der Schwimmweltmeisterschaft in Budapest über die 800 Meter. Noch nie gab es über diese Distanz eine deutsche Medaille bei Weltmeisterschaften. Bei den Olympischen Spielen stand für Wellbrock vor einem Jahr nur ein undankbarer vierter Platz. Mit dem großen Ziel Goldmedaille hat es dann auch heute Abend nicht geklappt. Dafür gab es aber Silber in deutscher Rekordzeit. Lars Becker war mit dabei.
Diese Medaille, seine erste über 800 Meter Freistil bei einem Großereignis, wollte Florian Wellbrock unbedingt. Und jetzt hat er sie. Der Doppelweltmeister über 1500 Meter und im Freiwasser holt in neuer deutscher Rekordzeit Silber. Nur geschlagen von Olympiasieger Bobby Finke aus den USA, der am Ende wieder den stärksten Schlussspurt hatte.
Tatsächlich im ersten Moment so ein bisschen geärgert, dass ich Gold verloren habe, sage ich mal. Obwohl die Zeit sehr, sehr schnell war. Aber dennoch mit dem deutschen Rekord super zufrieden. Es hat über die 800 Meter noch nie so gut geklappt wie heute. Das ist jetzt die dritte Silbermedaille fürs Team. Vielleicht können wir noch mal eine andere Farbe hier aus dem Becken holen, sonst wird es langweilig.
Hinter Wellbrock rettete sein lange führender Trainingskollege und Freund, der vor dem Krieg nach Magdeburg geflüchtete Ukrainer Michailo Romanchuk, Bronze.
Ja, freut mich natürlich für ihn mit. Also als Lukas ausgeschieden ist, hatten wir uns das Ziel gesetzt, dass wir dann Gold und Silber holen. Ich denke mal, wenn zwei Leute aus einer Trainingsgruppe jetzt aufs Podium schwimmen, dann spricht das für sich.
Lukas Matzerath kam im Finale über 50 Meter Brust, wie schon über die doppelte Distanz, auf Rang 6.
Sehr solide, dafür, dass ich eigentlich ja nur für die Staffel mitgekommen bin, lässt sich das schon sehen.
Und Isabel Gose belegte ebenfalls in ihrem zweiten WM-Finale Rang 8 über 200 Meter Freistil.
Also ich habe eigentlich schon nicht damit gerechnet, ins Finale zu kommen. Jetzt bin ich nur 8 schnellste der Welt, ist auch okay.
Zum Abschluss landete auch die 4x100 Meter Lagen-Mix-Staffel auf Platz 8. Und Deutschlands Wasserballer sind mit einer historischen 11:12 Niederlage gegen Japan in das WM-Turnier gestartet. In Anbetracht der weiteren Gruppengegner Kroatien und Griechenland sind die Playoffs um den Einzug ins Viertelfinale schon fast außer Reichweite.
Und von der Schwimmweltmeisterschaft in Budapest geht's jetzt zur Fecht-Europameisterschaft in Antalya. Da gab es bisher zwei Medaillen für das deutsche Team. Beide Male war Leonie Ebert beteiligt. Gold im Florett-Einzel und gestern dann Bronze mit der Mannschaft. Heute dagegen nur enttäuschte deutsche Gesichter auf der Planche. Sven Herold fasst das Tagesgeschehen zusammen.
Das war nichts an diesem EM-Dienstag. Sowohl die deutschen Frauen als auch die Männer scheitern schon in ihrem zweiten Gefecht und scheiden im Viertelfinale aus. Bei den Frauen mit dem Degen folgte einem überzeugenden Sieg gegen Tschechien eine Niederlage gegen Italien. Alexandra Ehler, Alexandra Ndolo, Nadine Stahlberg und Laura Katalin Wetzka unterlagen mit 38:45. In der Platzierungsrunde gab es dann gar nichts mehr zu holen. Am Ende stand der 8. Platz für die deutschen Frauen. Der EM-Titel ging an die Französinnen. Die Männer standen mit dem Florett auf der Planche. Im Achtelfinale erkämpfte sich das deutsche Team mit Fabien Braun, Luis und Felix Klein sowie Nils Alexander Fabinger einen hauchdünnen Sieg gegen Georgien. 45:44 das Ergebnis. Eine Runde später war dann aber gegen Spanien Endstation. Mit 38:45 unterlagen die deutschen Männer. In der Endabrechnung steht der 6. Rang. Neuer Europameister ist Italien. Am Mittwoch geht die Fecht-EM mit den Teamwettbewerben der Degenmänner und der Frauen mit dem Säbel zu Ende.
Informationen von Sven Herold waren das. Seit Anfang der Woche laufen in Berlin die Special Olympics, die nationalen Spiele der SportlerInnen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen. Insgesamt 4000 Athletinnen und Athleten sind in diesen Tagen am Start. Einer davon Robert Herberg. Der Berliner möchte im Radfahren eine Medaille gewinnen, ist aber nicht nur Teilnehmer, sondern auch ein Werbegesicht der Spiele. Denise Krebs hat ihn getroffen.
Pünktlich um 9 beginnt Robert Herbergs Arbeit in einer Lichtenberger Werkstatt. Meistens kommt er mit dem Rad. Und wenn er das macht, dann hat er ja eigentlich schon trainiert. Denn der 40-Jährige ist Radfahrer und das sehr erfolgreich. Bevor er jedoch am späten Nachmittag zum eigentlichen Training gehen kann, hat er noch allerhand zu tun.
Wir recyceln hier Papier, also auch Aktenordner, und führen sie ihren Ursprung hinzu. Ja, also daraus werden wieder andere Utensilien gemacht, so wie Teppichrollen.
Und irgendwie erinnert ihn auch das schon wieder an sein Fahrrad, denn das rollt ja auch. Bereits zum 8. Mal nimmt Robert Herberg an den Special Olympics teil. Seinen bisher größten Erfolg feierte der Berliner 2015 mit dem Sieg im Straßenrennen bei den Weltspielen in Los Angeles. Gewinnen möchte er bei den nationalen Titelkämpfen auch wieder. Und das traut ihm auch seine Trainerin Evelyn Päthe-Grünwald durchaus zu.
Na, der Wille zum Gewinnen ist natürlich natürlich da. Ne? Der ist auch sehr stark ausgeprägt. Robert ist sehr ehrgeizig. Will es natürlich auch diesmal nochmal allen zeigen. Aber letztlich die anderen haben auch trainiert inzwischen, sodass wir sehen werden, wer gewinnt.
Die Wettkampfstrecke der Radfahrer verläuft über die Straße des 17. Juni mit Höhepunkt um die Siegessäule. Gleich bei 3 Rennen wird Robert Herberg vertreten sein. 1 Kilometer, 2 Kilometer und 5 Kilometer. Je länger, desto lieber.
Also die Lieblingsstrecke für dieses Fahrrad ist 5. Umso länger, umso mehr Speed.
Für den Radsportler Robert ist Radfahren mehr als nur ein Hobby.
Der Sport ist für mich sehr wichtig. Er bedeutet Freizeit und Freiheit. Ja? Also man kann überall hinfahren, überall Dinge machen, die man eigentlich normalerweise mit dem Auto nicht machen kann.
Diese Woche muss Robert nicht zur Werkstatt, denn er darf sich auf seinen Wettkampf konzentrieren. Also auf das, was er liebt.
Ein Beitrag von Denise Krebs war das. Seit Jahren ist bekannt, dass Spitzensportlerinnen und Sportler versuchen, sich durch die Einnahme von Schilddrüsenhormonen einen Vorteil zu verschaffen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA stellt sich aber auch heute noch quer, ist nicht davon überzeugt, dass Schilddrüsenhormone tatsächlich leistungssteigernd wirken. Zahlen über den Konsum von Schilddrüsenmedikamenten unter SpitzensportlerInnen in Italien sorgen jetzt aber für Aufregung. Sebastian Krause.
Warum sich Spitzensportler von Schilddrüsenmedikamenten eine Leistungssteigerung versprechen? Für den Münchner Sportmediziner und Kardiologen Professor Axel Pressler nachvollziehbar.
Die Schilddrüse muss man sich im Prinzip vorstellen wie so ein Kraftwerk im Körper im Grunde genommen und ist sozusagen für entweder Beschleunigung oder für quasi auch Kontrolle von Stoffwechselprozessen im Prinzip erforderlich. Das heißt, dann wäre es natürlich schon denkbar, dass man durch Schilddrüsenhormone Prozesse halt beschleunigen kann, Energieherstellung vielleicht irgendwie unterstützen kann.
Nur für die Experten der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA fehlt der Beweis. Deshalb stehen Schilddrüsenmedikamente auch nicht auf der Dopingliste. Dabei fordern Anti-Doping-Agenturen mehrerer Nationen schon lange ein Verbot, weil sie vom Missbrauch der Schilddrüsenhormone im Spitzensport überzeugt sind. Und was die Dopingfahnder in Italien jetzt festgestellt haben, klingt unglaublich.
Schilddrüsenmedikamente unter italienischen Spitzensportlern viel weiter verbreitet als in der Normalbevölkerung. Gerade unter Radsportlern steigt die Zahl. Fast jeder dritte Fußballprofi gab die Einnahme an.
Eine Schilddrüsenunterfunktion, dass also tatsächlich Medikamente genommen werden müssen, kommt laut Experten in der vergleichbaren Normalbevölkerung nur bei etwa 1% oder noch weniger vor. Bei den italienischen Spitzensportlern liegt der Prozentsatz zum Teil sogar mehr als 20 Mal höher. Was steckt dahinter? Dopingforscher Xavier de la Torre und seine Kollegen vom Anti-Doping-Labor in Rom gehen auch dem Verdacht der versuchten Leistungssteigerung nach.
Ich glaube nicht, dass die Sportler so dumm sind, dass sie etwas nehmen, was nichts bringt. Wir haben festgestellt, dass der Gebrauch größer ist, als er sein sollte. Und jetzt müssen wir auch herausfinden, was wirklich der Grund ist.
Dass die Athleten durch ihren Sport Schilddrüsen krank geworden sind und deswegen die Medikamente brauchen, gilt unter Experten als unwahrscheinlich. Die Experten warnen sogar vor der Gesundheitsgefahr. Wer Schilddrüsenhormone einnimmt, ohne sie tatsächlich medizinisch zu brauchen, läuft Gefahr, sein Herz zu sehr anzukurbeln und auf dem Spielfeld oder der Strecke tot umzufallen.
Wir wissen natürlich auch nicht immer, warum jetzt der ein oder andere den Herztod erlitten hat. Und wenn man so dieses Szenario durchdenkt, warum soll das nicht auch durch eine Überdosis von Schilddrüsenhormonen denkbar sein?
Für Deutschland fehlen Zahlen zur Einnahme von Schilddrüsenmedikamenten komplett. Weder DOSB noch DFB und Anti-Doping-Agentur können Auskunft geben. Die NADA spricht sich aber dafür aus, Schilddrüsenhormone auf die Beobachtungsliste zu setzen.
Informationen von Sebastian Krause waren das. Eine Medaille war eigentlich das große Ziel der Feldhockey-Nationalspielerinnen im letzten Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio. Statt einer Medaille gab es aber nur ein tränenreiches Ausscheiden im Viertelfinale gegen Argentinien. Diese Tränen, sie sind inzwischen getrocknet. Nächste Woche beginnt das nächste große Turnier, die Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Spanien. Die letzte WM-Medaille gab es 1998 und auch in diesem Jahr betont Bundestrainer Valentin Altenburg, die deutsche Mannschaft reist als Außenseiter zur WM.
Wir sind Weltranglistenfünfter, wir sind, glaube ich, 7. im Pro-League-Ranking, wo noch nicht mal alle mitspielen. Das heißt, wir sind in Bezug auf irgendwelche Medaillenambitionen völliger Außenseiter. Ja, und wir wären ja schön blöd, das würde einfach auch der Wirklichkeit nicht entsprechen, wenn wir uns jetzt hier irgendwie hinsetzen und irgendwie realistischerweise einschätzen, dass wir da um die Medaillen mitspielen. Das ist ja völliger Quark, ja. Sondern wir müssen erstmal gucken, dass wir unsere eigene Leistung abrufen. Das ist schon richtig Arbeit. Ja, das ist uns jetzt in den letzten Wochen über Phasen richtig gut gelungen, aber in Phasen ja auch richtig schlecht.
Sagt Valentin Altenburg, der Hockey-Bundestrainer der Damen vor der Weltmeisterschaft in der kommenden Woche. Und dann schauen wir noch schnell auf Fußball-Weltmeister Mario Götze, der ab der kommenden Saison wieder in der Bundesliga spielt. Genauer gesagt bei Eintracht Frankfurt, unterschreibt dort einen 3-Jahres-Vertrag. Götze hatte zuletzt in den Niederlanden bei der PSV Eindhoven gespielt. Und das war Sport aktuell an diesem Dienstagabend. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.